Richterbuch Kapitel 12 hören. Wenn ich darf den Josia führen bitten und uns das Wort zu lesen.
Richter 12. Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden. Und sie sprachen zu Jephtha: Warum bist du durchgezogen, um gegen die Kinder Ammon zu kämpfen, und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir gingen? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Und Jephtha sprach zu ihnen: Einen heftigen Streit haben wir gehabt, ich und mein Volk, mit den Kindern Ammon, und ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Und als ich sah, dass du nicht helfen wolltest, da setzte ich mein Leben aufs Spiel und zog hin gegen die Kinder Ammon. Und der Herr gab sie in meine Hand. Warum seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten: Flüchtlinge Ephraims seid ihr, ihr Gileaditer, inmitten Ephraims und inmitten Manasses. Und Gilead nahm Ephraim die Furten des Jordan. Und es geschah, wenn ein Flüchtling von Ephraim sprach: Lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead zu ihm: Bist du ein Ephraimiter? Und sagte er: Nein, so sprachen sie zu ihm: Sag doch Schibolet. Und sagte er: Sibolet? Und brachte es nicht fertig, richtig zu sprechen, dann ergriffen sie ihn und schlachteten ihn an den Furten des Jordan. Und es fielen in jener Zeit von Ephraim 42.000. Und Jephtha richtete Israel 6 Jahre. Und Jephtha, der Gileaditer, starb und wurde in einer Stadt Gileads begraben. Und nach ihm richtete Israel Ibzan aus Bethlehem. Und er hatte 30 Söhne und 30 Töchter entließ er aus dem Haus. Und 30 Töchter brachte er von außen für seine Söhne herein. Und er richtete Israel 7 Jahre. Und Ibzan starb und wurde in Bethlehem begraben. Und nach ihm richtete Israel Elon, der Sebuloniter, und er richtete Israel 10 Jahre. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde in Ayalon im Land Sebulon begraben. Und nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, der Pyratoniter, und er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre. Und Abdon, der Sohn Hillels, der Pyratoniter, starb und wurde in Pyraton begraben, im Land Ephraim, im Gebirge der Amalekiter. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 30 Minuten, um Tote aufzuwecken. Das ist der Titel eines Buches. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon wach. Jephthas Strafgericht über Ephraim. Ja, wir sind noch im Buch der Richter bei Jephtha. Du hast schon ein bisschen den Rückblick gegeben. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich weniger vorbereiten müssen. Also, Jephtha hat durch Gottes Gnade die Ammoniter besiegt. Und was hörten wir gerade im vorgelesenen Text? Absurd. 18 Jahre lang hatten die Ammoniter Israel unterdrückt und Ephraim hatte keinen Finger gekrümmt. Jetzt, wo der Kampf vorbei war, kamen sie vermutlich bis an die Zähne bewaffnet und forderten Jephtha heraus. Eine total scheinheilige Haltung. Vielleicht erinnern wir uns, Ähnlich hatten sie bereits gegenüber Gideon reagiert, nach seinem Sieg gegen die Midianiter. Ephraim gab sich immer besonders tapfer, wenn die Schlacht vorbei war. Das muss man sich einmal vorstellen. Sie waren tatsächlich bereit, gegen die eigenen Brüder zu kämpfen, jedoch nicht gegen die Feinde von außen. Allerdings reagierte Jephtha hier anders als Gideon damals auf die Unverschämtheit der Ephraimiter. Zuerst wies er sie anständig und recht höflich darauf hin, dass er Ephraim ja gerufen hätte, sie aber nicht zur Hilfe gekommen wären. Und er somit unter Einsatz seines eigenen Lebens ohne sie in die Schlacht ging. Ephraim zeigte sich überhaupt nicht einsichtig, sodass Jephtha sich mit der Waffe gegen sie wandte und sie bestrafte. Immer wenn es hieß, Beute zu machen, Vorteile zu genießen, war Ephraim sofort zur Stelle. Wenn es allerdings unbequem wurde, warteten sie lieber ab, bis andere die Drecksarbeit gemacht hatten. Gibt es auch heute unter uns Christen Ephraimiter? Wenn ja, wo? Immer da, wo nur die anderen die Arbeit tun, sei es in der Sonntagsschule, am Büchertisch, im Hauskreis, bei der Evangelisation, im Besuchsdienst, in der Verkündigung und so weiter. Die heutigen Ephraimiter behalten sich jeweils das Recht vor, praktisch von der Zuschauertribüne zu kritisieren und zu verurteilen, was andere tun. Sie reden schnell, tun selbst aber meistens gar nichts. Es gibt eine passende Episode dazu, die Dwight Moody einmal erzählte. Ein Mann kam zu ihm und sagte: Mr. Moody, ich muss Ihnen sagen, dass mir Ihre Methode, das Evangelium zu verkünden, überhaupt nicht zusagt. Wissen Sie, sagte Moody, ich lerne immer gerne dazu. Erzählen Sie mir doch, nach welcher Methode Sie vorgehen. Tja, antwortet der Mann, ich habe eigentlich gar keine. Darauf erwiderte Moody, mir gefällt die Art, wie ich das Evangelium verkünde, besser als die Art, in der Sie es nicht tun. Ja, die Einstellung der Ephraimiter war destruktiv und trennend. Es braucht auch heute keine Liegestuhlchristen, sondern Nachfolger Jesu, die Verantwortung übernehmen und tun und gehen. Die Haltung der Ephraimiter verdient eigentlich nur Verachtung. Lasst uns daraus lernen und besser Vorbild und Mutmacher sein. Den Kampf mit Jephtha und die Lektion hatten die Ephraimiter sicher verdient. Ob es allerdings in dieser brutalen Schärfe nötig war, vermag ich nicht zu beantworten. Nachdem Ephraim geschlagen war, flohen die Krieger nach Hause. Jephtha und seine Männer schnitten ihnen den Weg ab und ließen nur die Personen über den Jordan, die das Kennwort Schibboleth richtig aussprechen konnten. Die Ephraimiter konnten diese Worte nicht korrekt aussprechen und sie sagten Schibboleth, verrieten dadurch ihre Herkunft und wurden getötet. Insgesamt starben, man kann es kaum begreifen, 42.000 Ephraimiter. Jephtha behandelte seine israelitischen Brüder wie die Ammoniter. Das wirft natürlich auch Fragen auf. Jephtha zeigte durch das Abschlachten eine harte Gesetzlichkeit. Er selbst hatte Gottes Gnade erfahren, praktizierte sie hier selbst aber nicht. Kennen wir vergleichbare Beispiele aus der Kirchengeschichte? Ich erinnere an Zwingli und Luther, die sich zornig und teilweise brutal gegen die sogenannten Wiedertäufer, damit meine ich nicht die schwärmerischen Auswüchse, sondern die, sag mal, echten Wiedertäufer. Luther und Zwingli wandten sich gegen sie, die lediglich doch nach ihrem Verständnis vom Wort Gottes leben wollten. Die Puritaner verließen England, um ihren Glauben frei leben zu können, weigerten sich dann allerdings, die gleichen Rechte Roger Williams, einem der Väter der Baptistengemeinden Nordamerikas, und anderen zu gewähren. Jemand meinte dazu: Ist es nicht eine Tatsache, dass diejenigen, die ihre Lehren entgegengetreten sind und sie besiegt haben, auch diejenigen sind, die später ihre Klinge auch mit den Brüdern gekreuzt haben und wegen Dingen gekämpft haben, die keine lebenswichtigen Wahrheiten betrafen? Auch heute werden unter Christen Meinungsunterschiede, die nicht fundamental sind, zum Beispiel wie Taufe, Stellung Israels, Zeitpunkt der Entrückung und so weiter, zum Anlass genommen, Brüder und Schwestern ja schon wie Feinde des Evangeliums zu betrachten und entsprechend zu behandeln. Ihre Lehren dürfen wir dabei natürlich nicht unter den Tisch kehren. Da müssen wir absolut, absolut kompromisslos sein. Gesetzlichkeit ist eine bittere, tödliche Sache. Jephtha sah den Herrn möglicherweise nur als strengen, unerbittlichen Richter, ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit. Lernen wir von Jephtha und bleiben fest im Wort Gottes, um nicht selbst in Schieflage zu geraten. Jephtha richtete Israel danach 6 Jahre. Seine Nachfolger waren Ibzan, Elon und Abdon. Nicht gerade geläufige Namen. Da haben sogar Bibelkenner Schwierigkeiten, sie einzuordnen. Jemand schrieb dazu: Wie paradox eigentlich, dass Jephtha, der erfolgreiche Führer, keine Familie haben sollte, während Ibzan 30 Söhne und 30 Töchter hatte und Abdon mit 40 Söhnen und 30 Enkelsöhnen gesegnet war. So viel zum 12. Kapitel. In den Kapiteln 13 bis 16 begegnet uns eine der schillerndsten und widersprüchlichsten Personen in der ganzen Bibel. Er ist sehr bekannt. Warren Wiersbe schrieb dazu: Simson, der letzte Richter, den Gott seinem Volk sandte. Ein Retter, der sich selbst nicht retten konnte. Ein Eroberer, der sich selbst nicht überwinden konnte. Ein starker Mann, der nicht merkte, wenn er selbst schwach wurde. Simson war unberechenbar und unzuverlässig, wankelmütig und unentschlossen. Man hat richtig gesagt: Die größte aller Fähigkeiten ist die Zuverlässigkeit. Und bei Simson konnte man sich darauf verlassen, dass er unzuverlässig war. Zuverlässigkeit, ein enorm wichtiger Punkt auch für uns in der Nachfolge Jesu. Gott ist Treue im Kleinen sehr, sehr wichtig. Schreiben wir uns das immer wieder in unser Stammbuch. Und jetzt bitte ich Markus, uns das nächste Kapitel, das Kapitel 13, vorzulesen.
Richter 13. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst, wo nichts Unreines ist. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes. Sehr schrecklich, so dass ich ihn nicht fragte, woher er komme, und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein, von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu dem Herrn und sprach: Ach, mein Herr, lass doch den Mann Gottes, den du gesandt hast, wieder zu uns kommen, damit er uns lehrt, was wir mit dem Knaben tun müssen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Feld, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief die Frau rasch und berichtete es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir kam. Und Manoach machte sich auf und ging seiner Frau nach, und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach: Ja, ich bin's. Und Manoach sprach: Wenn nun dein Wort eintrifft, was für eine Ordnung soll für den Knaben gelten und was soll er tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn: Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans zwischen Zorea und Estaol.
Ja, wenn wir den ersten Vers von Kapitel 13 lesen, glaubt man es kaum. Welch eine Überraschung! Israel wandte sich nun inzwischen zum siebten Mal im Buch der Richter vom Herrn ab. Man könnte meinen, dass die CD hier klemmt und immer wieder dieselbe Stelle spielt. Der Herr gab sie deshalb 40 Jahre, ich wiederhole, 40 Jahre lang in die Hand der Philister. Das ist übrigens die längste Zeitspanne der Unterdrückung in der Zeit der Richter, die Gott seinem Volk sandte. Zu dieser Zeit waren die Philister der Hauptfeind Israels. Sie waren aus der Ägäis vertrieben worden, und auf der Suche nach neuem Lebensraum hatten sie ca. 1200 vor Christus Ägypten angegriffen, sind dort aber besiegt worden. Danach siedelten sie sich in den südlichen Küstengebieten Israels an. Zu Simsons Zeiten hatten sie das Gebiet mit den wichtigsten Städten Gaza, Ashdod, Askalon, Ekron und Gad in ihrer Hand. Das kann man auch 1. Samuel 6,17 nachlesen. Die Philister unterjochten Israel allerdings nicht aufgrund ihres militärischen Übergewichts, sondern auf eine viel geschicktere Art. Sie beherrschen nämlich die Kunst des Eisenschmelzens. Wenn die Israeliten einen Pflug oder eine Axt brauchten, mussten sie zu den Philistern gehen. Das können wir in 1. Samuel 13, 19 bis 21 nachlesen. Ich lese es einmal vor. 1. Samuel 13, 19 bis 21. Aber im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. So musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte. Wenn die Schneiden an den Pflugscharen, an den Spaten und den Gabeln und den Beilen abgestumpft waren und um die Ochsenstachel gerade zu richten. Israel war dadurch völlig abhängig von den Philistern. Ist jemand aufgefallen, was dieses Mal im Text gefehlt hat? Wir lesen nichts davon, dass Israel zum Herrn schrie, wie in den vergangenen Situationen oder gar bereute. Vielleicht hatten sich inzwischen beim Volk Gleichgültigkeit und Abgestumpftheit breit gemacht. Auch eine Gefahr in christlichen Gemeinden und Kirchen. ist es uns egal, dass vermutlich die meisten Menschen, mit denen wir es tagtäglich zu tun haben, ohne Jesus für ewig in der Hölle landen werden? Oswald Smith sagte einmal: Wir reden von der Wiederkunft Christi, vom zweiten Kommen. Die Hälfte der Welt hat nie von seinem ersten gehört. Das Evangelium weiterzutragen ist keine Option, sondern eine Aufgabe, ja eine Pflicht für uns. War Simson wie die anderen Richter? Nein, er unterscheidet sich völlig von den anderen Richtern. Er war ein absoluter Individualist, der persönliche Kämpfe ausgefochten hat. Und diese ganz persönlichen Kämpfe führte er alleine, ohne Hilfe von anderen aus. In unserem heutigen Text lernen wir die Eltern Simsons kennen. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass sie gottesfürchtig waren und dem Herrn gehorchen wollten. Das war zu dieser Zeit eher ungewöhnlich, denn es war eine Zeit des allgemeinen Abfalls. Der Engel des Herrn, der Herr Jesus im Alten Testament, wie wir bereits im Kapitel 2 und bei Gideon auch in Kapitel 6 feststellen konnten, erschien der bis dahin unfruchtbaren Mutter Simsons und verhieß ihr einen Sohn. Die Frau erzählte es ihrem Mann Manoach, der es als Träumerei oder Spinnerei seiner Frau abtat, sondern direkt selbst zum Herrn um eine Bestätigung betete. Der Engel des Herrn erschien daraufhin ein zweites Mal. Manoach fragte ihn nach seinem Namen. Was antwortete er? Das haben wir im Vers 18 gehört. Er ist ja wunderbar. Fällt jemandem dazu spontan etwas ein? In Jesaja 9,5 wird der Herr Jesus prophetisch als wunderbarer oder wunderbarer Ratgeber bezeichnet. Als der Engel geheimnisvoll in der Flamme des Speisopfers Manoachs zum Himmel hinauffuhr und verschwand, erkannte er die Bedeutung und fürchtete sich. Warum? Gott hatte in seinem Wort gesagt, dass jeder, der ihn sieht, sterben müsse. 2. Mose 33 und auch Richter 6, 19 bis 23. Manoachs Frau dachte hier rationaler und erwiderte ihrem Mann, dass der Herr dann sicher nicht ihr Opfer angenommen und die Verheißungen gegeben hätte, wenn er sie vernichten wollte. All das machte es deutlich, dass es sich bei dem verheißenen Kind um eine ganz besondere Person handeln würde. Nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel wurde die Geburt eines Kindes noch einmal von Gott persönlich angekündigt, was die Wichtigkeit von Simsons Geburt unterstreicht. Weiß jemand wo? Keine Idee? In 1. Mose 15, wo Gott Abraham einen Sohn, den Isaak, verheißen hat. Simson wurde in Zorea oder Zora, einer Stadt in Dan, nahe der Grenze zu den Philistern geboren. Später würde er diese Grenze oft überschreiten, einerseits um Gott zu dienen, andererseits um seinen Trieben nachzugehen. Simson bedeutet übrigens sonnig, Glanz, der wie die Sonne ist oder auch Sonnenmann. In Vers 5 haben wir erfahren, dass er anders als die vorherigen Richter lediglich beginnen würde, Israel aus der Hand einer Fremdherrschaft hier, der Philister, zu retten. Erst Samuel, 1. Samuel 7 und David, 2. Samuel 5, brachten den völligen Sieg über die Philister. In Vers 5 erfuhren wir weiter, dass Simson ein Nazireer sein sollte. Was war ein Nazireer? Ein Nazireer war eine Person, die Gott geweiht war oder sich selbst Gott geweiht hatte. Der Ursprung geht auf das hebräische Wort Nazar zurück, was bedeutet sich weihen, enthaltsam sein, von der Sünde abgesondert und Gott hingegeben leben. Nach 4. Mose, Kapitel 6, musste ein Nazireer drei Dinge beachten. Erstens musste er sich von Wein, Trauben bzw. Rosinen enthalten, weil dieses ein Zeichen eines luxuriösen Lebens waren und er sollte für die Dauer seines Gelöbnisses einfach leben. Alkohol spielt wahrscheinlich da auch noch eine Rolle. Zweitens, er sollte sein Haar nicht schneiden. Das war ein Zeichen für die anderen, dass diese Person ein Gelöbnis abgelegt hatte. Drittens, den Kontakt mit Toten musste er vermeiden. Während das Gelöbnis eines Nazireas nur für eine bestimmte Dauer, also vorübergehend vorgesehen war, galt es bei Simson lebenslang, wie wir in Vers 7 erfahren haben. Und sogar seine Mutter musste bereits vor seiner Geburt bestimmte Dinge meiden. Simson war kein Nazireer aufgrund seiner persönlichen Entscheidung, sondern durch den Befehl Gottes. Während sich die Israeliten angepasst hatten, lebte er abgesondert. Die anderen Richter waren große Menschenführer. Simson war dagegen ein Einzelgänger mit großer Kraft, eine Art Superman. So einige Gläubige leben heute ebenso mehr oder weniger abgesondert für sich. Doch der Herr will keine Isolation oder gar lebensverneinende Askese im Kloster für uns. Ja, es ist nicht einfach, gerade heute in unserer Welt zu leben, ohne sich ihr anzugleichen. Doch genau das will der Herr und es gelingt uns auch nur aus seiner Kraft in der lebendigen, tagtäglichen Abhängigkeit von Christus. Schauen wir uns ihn an. Er trennte sich nicht von den Sündern, denn dann hätte er diese Welt ja sofort wieder verlassen müssen. Er suchte sogar bewusst die Gemeinschaft mit sündigen Menschen, verbrachte Zeit mit ihnen, natürlich mit einer Intention, um ihnen die Botschaft des rettenden Evangeliums nahezubringen. Tun wir das auch? Bei den sündigen Aktivitäten der Menschen machte er natürlich nicht mit. Er tat nicht, was sie taten. Und tolerierte ihre Sünde auch nie. Er übernahm nicht die Werte der Menschen. Orientieren wir uns doch an Christus und lernen von ihm. Ein abgesonderter Christ, ein Nachfolger Jesu, lebt in dieser Welt, ist aber nicht von dieser Welt. Er ist bibelorientiert und steht in lebendiger Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Simson wurde zwar ein Führer seines Volkes, ein berühmter Held, allerdings verschleuderte er seine Talente, die Gott ihm gegeben hatte. Er hatte so viel Potenzial, doch sein Leben endete tragisch, weil er es nicht richtig nutzte. Auch wir haben vom Herrn alles bekommen für unser persönliches Leben. Nutzen wir doch unser Potenzial und verschleudern es nicht. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, auch ich als Individualist musste selbst lernen, dass dies nicht dein Wille ist für die Nachfolge. Du hast uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, die wir zu deiner Ehre und zum Bau von deiner Gemeinde einsetzen sollen. Lass uns diese Fähigkeiten nicht ungenutzt lassen. Bewege unser aller Herzen für deine Sache, Herr. Und da, wo wir abgestumpft sind, wo wir eingeschlafen sind, erweck uns neu und entzünde unsere Herzen für dich, Herr. Amen.